Navi on Air, Episode 92, vor der Eurobike 2025.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Wie schaut's aus bei dir kurz vor der Eurobike?
Ja, es ist noch einiges zu erledigen und ein bisschen was vorzubereiten, aber die Spannung steigt auf jeden Fall.
Das ist schön, das freut mich. Wenn meine Stimme ein bisschen kratzig klingt, liegt das an der Sommergrippe, die mich jetzt seit fast 3 Wochen ziemlich beschäftigt hat, auch ziemlich gebeutelt hat, aber ich werde hinfahren und bin sehr gespannt. Und die Neuigkeiten, das, was uns erwartet, darum geht es ja jetzt hier in unserer Episode.
So ist es. Und die erste Neuheit, die hat Garmin schon mal gleich im Vorfeld rausgelassen. Wir haben sie beide noch nicht, gehe ich davon aus. Also ich noch nicht. Ich werde sie mir erst auf der Eurobike anschauen können. Die Rede ist vom Garmin Edge MTB.
Ja, also ein Edge, was ganz Spezielles für den sportlichen Mountainbike-Einsatz, um das mal so auf den Punkt zu bringen, aus meiner Sicht, kleineres Display, reine Touchscreen-Bedienung, hartes Gorilla-Glas, damit das Ganze ein bisschen robust ist, robustes Gehäuse. Und dann vor allen Dingen eine genauere Aufzeichnung, 5-Hertz-Aufzeichnung. Was heißt das?
5 Hertz heißt also 5 Wegpunkte pro Sekunde. Wir sind ja normalerweise bei einer Aufzeichnungs- und Bestimmungsrate von einem Hertz, also ein Wegpunkt pro Sekunde. Und der wird dann auch in die Fit-Datei geschrieben. Und ja, je mehr Punkte du hast, desto ja smoother wird die Linie, weil am Ende ist es ja so bei diesen ganzen Geräten, du bestimmst einen Punkt und machst zwischen den einzelnen Punkten einfach eine gerade Linie. Und wenn der Abstand zwischen den zwei Punkten sehr groß ist, dann können da Kurven eben ganz schön eckig werden.
Ja, und da geht es ja vor allen Dingen um Downhill, also darum, dass Spitzkehren genau aufgezeichnet werden können, auch wenn man die mehrfach durchfährt, also für Trainings- und Aufzeichnungszwecke, wie schnell man jetzt bei den einzelnen Runden war. Und damit man dann offensichtlich diese Spitzenkehren auch vollständig aufgezeichnet bekommt, hat man diese Erhöhung eingeführt. Ist das so richtig?
Würde ich auch so sehen, weil man kann das ja nicht einfach so im Menü einstellen, dass ich jetzt gerne mit 5 Hertz aufzeichnen würde. Es funktioniert nur in zwei Aktivitätsprofilen. Also meines Wissens ist es Enduro MTB und Downhill MTB. Und auch dann schaltet der Edge nur auf diese 5 Hertz, wenn er erkennt, dass es bergab geht.
Ich finde es etwas merkwürdig. Ich hätte mir gedacht, dass man jetzt sagt, okay, hochempfindliche Aufzeichnung, das heißt eben diese 5 Hertz, dann wird es durchgehend mit eben fünfmal so vielen GPS-Trackpunkten aufgezeichnet. Und dann kann man es wieder abschalten. Aber das ist so nicht der Fall. Die Frage ist ja wirklich, ob das eine reine Interpolation ist oder ob wirklich jetzt dann auch eine andere Empfangsposition durchkommt und ob das eben dann auch wirklich so genau ist, gerade wenn es so schnell ist, im Wald ist etc. Also die Genauigkeit ist dann die Frage, ob das wirklich so viel bringt, wenn es um die exakte Lokalisierung geht.
Ja, also Interpolation wird es auf keinen Fall sein, sondern es sind wirklich echte Positionsbestimmungen. Also der Edge liest dann den GPS, beziehungsweise genau genommen muss man sagen, den GNSS-Chipsatz eben fünfmal pro Sekunde aus und holt sich da die Positionen. Speichert die auch intern ab. Was ich jetzt schon mitgekriegt habe, ist, wenn du die Datei, also als FIT-Datei abspeicherst und woanders anzeigst, dann gibt es nur die klassische 1 Punkt pro Sekunde Aufzeichnung. Also diese 5 Hertz Hochgeschwindigkeitsaufnahme kannst du, soweit ich das im Moment mitgekriegt habe, nur in Garmin Connect selbst dir anschauen.
Ich finde das ziemlich gut an sich, wenn es präzise ist, weil das ist ja auch für die Aufzeichnung an sich ganz gut. Da muss man auch nicht unbedingt auf dem Mountainbike sitzen, sondern wenn man zum Beispiel neue Wege dokumentiert, beispielsweise für OpenStreetMap, ist man für eine genaue Aufzeichnung natürlich auch sehr dankbar. Da kommt es aber meines Erachtens wirklich eher darauf an, dass man einen guten Empfang hat mit Multi-GNS. Und Multiband, also das, was die Garmin-Geräte auch jetzt schon bieten und andere eben auch. Von daher wäre für mich die Frage, ob das jetzt wirklich für andere Geräte auch so wichtig ist.
Ja, weil definitiv Fakt ist, auf einer Geraden bringt es nichts, wenn du da 5-mal mehr Punkte reinknallst, weil eine Gerade bleibt eine Gerade. Und insofern wäre eigentlich hier dann wieder mal die Zeit gekommen, diesen, ja, was es früher bei Garmin gab, diesen intelligenten Modus einzuschalten, der eben umschaltet, je nachdem, wie kurvig oder gerade es ist, ob man viele Wegpunkte aufzeichnet oder nur wenige Wegpunkte aufzeichnet. Und der andere Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, ist diese 5-Hertz-Geschichte, die scheint den Stromverbrauch ganz schön hochzutreiben. Und ich gehe davon aus, das ist der Grund, warum Garmin den auch dann ja nur sehr begrenzt aktivieren lässt, weil sonst schaltet jeder immer auf 5 Hertz, weil viel hilft viel. Und dann wundern sich die Leute, wenn der Akku nach 5 Stunden beispielsweise jetzt schon leer ist, weil wir reden ja hier in den Datenblättern schon nur noch von, nur noch in Anführungszeichen, 14 Stunden Akkulaufzeit in diesem Präzisionsmodus.
Und das bei einem kleineren Display. Und da würde ich auch sagen, gut, für normale Tagesfahrten ist es okay, da reicht auch eine präzise, komplette Aufzeichnung, das ist wunderbar. Aber wenn man eben dann mehrere Tage unterwegs ist, dann würde ich das auch eben ausschalten, solange damit dieser hohe Stromverbrauch verbunden ist.
Genau, wobei kleines Display ist ein guter Hinweis. Also wir reden hier von einem Display, das noch kleiner ist als das vom Edge 540 bzw. 840. Also das ist jetzt abgesehen von diesem Winsling Edge 130 wirklich das Gerät mit dem kleinsten Display von Garmin.
Und das hat auch nicht die Spitzentechnologie des Edge 1050, also es ist auch nicht so gut ablesbar.
Ja.
Von daher, wenn man gerade beim Mountainbike relativ schnell die Berge runterfährt und dann immer diese schattig sonnigen Zwischenpartien hat, dann ist man schon sehr froh, wenn man dann ein Display hat, was wirklich da auch in diesen Bereichen sehr deutlich ablesbar ist.
Genau. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das sich mit diesen 5 Hertz, wirklich in der Praxis dann, verhält. Mein Testgerät ist bestellt und ist schon unterwegs und ich gehe davon aus, dass das nach der Eurobike dann bei mir ankommt. Und eine Sache sollten wir auch noch mal kurz ansprechen. Es gibt eine neue Halterung für den Edge MTB.
Ja, nämlich eine Oberrohrhalterung. Und da gibt es ein Band dazu. Das habe ich jetzt auch mir nur in den Videos der klassischen Kollegen mal angeschaut. Scheint ziemlich kompliziert zu sein, das Ding zu befestigen.
Ja, und richtig spannend wird es allerdings bei dieser Halterung, ist ein Schraubloch da. Wenn du also auf deinem Oberrohr diese Befestigungspunkte für ein Täschchen oder so hast, wobei das ist meistens nur auf Gravelbikes vorhanden, dann kannst du das auch da am Rahmen direkt verschrauben.
Also bitte nicht selbst in den Rahmen reinbohren.
Kann man machen, allerdings meistens nur einmal.
Okay, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, also ob das so toll ist, dass das Display so weit nach hinten zu bringen, weil du musst deinen Blick schon sehr weit von deiner Traillinie wegnehmen. Und klar, es ist der beste Schutz an der Stelle schon, aber was hilft dir das, wenn es dich dafür dreimal so oft hinlegt, weil du nicht mehr auf den Trail gucken kannst? Also insofern mein bevorzugter Ort ist einfach so eine auf der Ahead-Kappe das GPS-Gerät zu befestigen und da ist es auch noch ausreichend gut geschützt, aber nicht ganz so weit aus dem Blickfeld raus.
Eben, und man darf nicht vergessen, die Abschattung durch den eigenen Körper wird auf dem Oberrohr noch mal stärker. Das heißt, der Empfang wird einfach schlechter. Auch das trägt dazu bei, dass ich auch sagen würde, am besten einen Lenker vorne dran, dann hat man die beste Gelegenheit, da gut abzulesen und auch einen guten Empfang zu haben.
Genau. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Kurz zusammengefasst, ziemlich kleines Gerät, reine Tastenbedienung, also kein Touchscreen, sehr robust gebaut mit einigen, ja, würde ich sagen, spannenden Funktionen, wobei ich da auch diese Time Gates extrem spannend finde. Also da kann man sich Punkte definieren. Und wenn man durch diese Punkte durchfährt, dann wird eine Zwischenzeit aufgenommen. Also das ist nicht nur fürs Mountainbike spannend, das ist auch für andere Fahrradgeschichten sehr interessant. Und da wurde ich auch schon in der Vergangenheit öfter mal gefragt, kann man das mit diesen Runden nicht wirklich so machen? Also ich drehe eine Runde und jedes Mal, wenn ich am Startpunkt vorbeikomme, dann macht das selbstständig eine, drückt da quasi die Lap-Taste. Da gibt es noch eine Möglichkeit mit diesen Time Gates, nennt sich das. Und letzte Info noch von meiner Seite. Der Preis liegt bei 400 € und das Ding ist ab sofort schon erhältlich.
Übertreibt man nicht 399. 99.
Neun.
Und vielleicht noch ein Detail, es hat kein WLAN.
Stimmt. Wobei dem weine ich jetzt so überhaupt nicht nach. Das ist so eine Information, ja. Und?
Ja, ich fand es schon spannend oder hilfreich beim Edge 1050. Da habe ich nämlich die neue Karte draufgeladen, 18,9 Gigabyte, glaube ich. Es hat 4 Stunden gebraucht. Natürlich ist es schneller, wenn du es über Kabel machst und dann geht es einfach deutlich schneller. Aber es hat in diesen 4 Stunden wirklich diese gesamte Karte draufgeladen. Also es hat funktioniert.
Ja.
Ja, gut.
Genau.
Wir sind gespannt und sehen es auf jeden Fall schon mal auf der Eurobike und können dann später darüber berichten.
So ist es, genau.
Was gibt es weiter auf der Eurobike Neues?
Gut, die Firma Bosch wird schon am Montag zu einem Presselaunch einladen und da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, was ich schon erzählen darf und was noch nicht. Was ja schon seit Riva bekannt ist, dass es für den Performance Line CX Motor das sogenannte Power Update geben wird. Also da steigt dann dein Drehmoment von 85 Newtonmeter auf 100 Newtonmeter. Bisher hieß es immer, das kommt also nach der Eurobike. Ja, das kann am 1. Juli sein oder auch am 24. Dezember. Das wurde mittlerweile schon mal ein bisschen weiter konkretisiert auf Mitte Juli.
Das heißt also, für diejenigen, die nicht so ganz in der Bosch-Motorpraxis mit den Newtonmetern drin stecken, man kann also jetzt über die App dem Motor quasi noch mehr Power zuweisen.
So ist es. Und das ist auch, wie du es gesagt hast, genau richtig. Du musst es über die App machen. Also da sind ganz viele Gerüchte, Halbwissen und Mythen draußen unterwegs. Und ich glaube, wir sollten die an der Stelle jetzt schon mal ein bisschen einordnen. Also Punkt 1 ist, das Update bekommen nur diejenigen, die einen BDU 38, manchmal auch als Gen 5 Performance Line CX Motor haben. Niemand anderes. Ich habe da jetzt auch ein Video gemacht, wie man das anhand von einer Teilennummer bei seinem Rad feststellen kann, ob man wirklich genau diese Nummer hat. Und da gilt, die Nummer muss 100% übereinstimmen. Wenn sie das tut, bekommst du das Update. Tut sie das nicht, bekommst du das Update auch nicht.
Das ist ja krass.
Genau, also es ist ein Motor und das war's. Auch der Race-Motor, der alte, weil den neuen Race-Motor, den kann noch niemand haben, der kommt erst im Herbst. Selbst der alte Top-Motor Race bekommt kein 100 Newtonmeter Update. Und dann machst du also dieses Software-Update ganz normal wie jedes andere Update auch. Und dann wirst du erstmal nichts merken, sondern du musst dann in diese App und in die Konfiguration und Individualisierung von deinen Unterstützungsmodi. Und da gibt es ja schon seit langem diese Option für Drehmoment. Die konnte man da schon von den 85 Newtonmeter runterdrehen. Meines Wissens, also ich kenne niemanden, der das gemacht hat, ging aber. Und jetzt hast du eben dann nach dem Update die Möglichkeit, von 85 Newtonmeter in 5er Schritten bis auf 100 hochzugehen. Damit ist natürlich verbunden, dass dein Verbrauch steigt, also die Akkureichweite wird tendenziell sinken, weil mehr Leistung braucht mehr Strom. Und auch der Verschleiß wird hochgehen, also Kette, Ritzel und so weiter. Wobei das natürlich extrem abhängig ist, wie materialschonend oder materialmordend du unterwegs bist. Also schaltest du unter Volldampf, dann reißt dir natürlich die Ritzel schneller ab, als wenn du schön gemütlich sauber schaltest und erst nach dem Schaltvorgang wieder die volle Power abholst. Aber da ist wirklich das Schöne, jeder kann selbst entscheiden, will ich dieses mehr an Leistung haben, dann muss ich es aktiv hochschrauben, will ich es nicht haben, lasse ich es einfach so, will ich sehr materialschonend und stromsparend unterwegs sein, kann ich es auch runterdrehen und du kannst es für jeden Modus selbst verändern. Also zum Beispiel den Turbo-Modus, den würde ich auf jeden Fall hochschalten bis zum Maximum, weil das ist einfach der Modus, wo ich sage, wenn ich alles aus dem Rad rausholen will, dann gehe ich auf Turbo. Während einen Eco-Modus, den kann ich locker bei 85 Newtonmeter einfach lassen wie bisher.
Wie viele derzeitige Nutzer von Bosch E-Bike-Motoren betrifft das denn jetzt?
Also in Zahlen kann ich es nicht sagen, aber es ist, wie vorhin schon gesagt, genau ein Motor, der das kriegt. Der CX ist schon sehr weit verbreitet, aber es gibt ja eben auch den Performance CX, der Generation 4 oder BDU 37. Der ist natürlich extrem oft im Markt unterwegs und der kriegt das Update nicht. Sind wir beim Thema Bosch, glaube ich, durch, oder?
Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachschlag in Sachen Leichtigkeit. Ich kriege jetzt hier Meldungen, dass es neue, es geht ja immer um leichtere Räder jetzt, ein 10 Kilo Urtopia Titanium, also ein 10 Kilo Rennrad, quasi Gravelbike mit komplettem Motor und Akku, 10 Kilo, 1,2 Kilo angeblich der leichteste E-Bike-Motor. Das sind jetzt so die Eckdaten, mit denen man jetzt versucht zu punkten, noch mit neuen Marken. Was hältst du davon?
Ja, muss man sich dann wirklich angucken, wie gut auch der Motor ja sich anfühlt, wie er unterstützt. Ist das Gewicht, auf was geht es? Haben sie es wirklich clever den Leichtbau gemacht oder so? Ja, es ist immer so eine Frage. Also mit dieser ganzen Lightbike-Sache, ich werde da nicht so ganz warm.
Dann gehen wir noch mal zum Thema Schaltung über, denn da gibt es wirklich was Neues, was wir schon verkünden können, nämlich eine neue DI2.
So ist es. Shimano hat seine Mountainbike, Trekkingbike, also die, ich sag mal, abseits der Rennradgeschichten, weit verbreiteten XT und XTR-Schaltungen jetzt auf elektronisch umgestellt und auch teilweise mit integriertem Akku, also komplett kabellos. Und ja, das ist dann natürlich schon ganz, ganz interessant. Was ich sehr gut finde, es gibt auch eine Variante mit Kabelanschluss, gerade fürs E-Bike. Denn ich finde nichts nerviger, als wenn ich früher die SRAM-Schaltung hatte mit diesem kleinen Akku hinten am Schaltwerk. Ich kümmere mich immer um meinen großen Fahrakku und der ist immer gut gefüllt. Und irgendwann ist dieses blöde Akkuscheißerchen da hinten am Schaltwerk leer und dann kannst du nicht mehr schalten. Und da gibt's auch bei SRAM ein entsprechendes Adapterkabel, um das direkt ans E-Bike anzuschließen. Und das macht eben Shimano auch.
Das ist gut. Gibt es das schon zu sehen? Hast du es schon getestet?
Gesehen habe ich's schon, gefahren bin ich's noch nicht. Ja, muss man mal abwarten, wie die jetzt in den Markt kommen, die Teile. Und es wird es auch natürlich zum Nachrüsten geben, wobei ich glaube, also die Anzahl an Menschen, die ein Schaltwerk einzeln austauschen, die ist extrem gering. Also das wird einige Zeit dauern, bis das dann irgendwelche Hersteller halt einfach auf die Räder drauf spezifizieren. Der Vorteil von dieser elektronischen Schaltung ist natürlich da auch, du kriegst diese Features wie eben Autoshift und Freeshift. Also du kannst die Schaltung selbstständig schalten lassen anhand von deiner Trittfrequenz. Da ist natürlich immer die Frage, möchte man das haben, ja oder nein? Und was ich sehr interessant finde, gerade beim Mountainbike-Fahren, ist das Freeshift. Also ich stehe auf dem Rad, habe die Kurbeln waagrecht liegen, um da über die Hindernisse drüber zu fahren. Und wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne einen anderen Gang, dann drücke ich einfach den Taster. Der Motor springt dann an, dreht sich und kann ja über den Freilauf, trotzdem, dass ich mit den Kurbeln weiterhin stehe, die Kette drehen und somit den Gangwechsel machen, während ich einfach ohne zu kurbeln auf den Pedalen stehe.
Wir haben jetzt aber noch ein paar Punkte auf der Eurobike, die wir vielleicht unseren Hörern noch empfehlen können. Denn es gibt ja inzwischen eine Erweiterung der Zeiträume, wo man als Normalkunde die Eurobike besuchen kann. Es war ja früher weitestgehend Fachbesuchertage. Man kann also jetzt auch schon am Freitagnachmittag auf die Eurobike, auch dazu auch den Samstag und Sonntag. Das soll auch ausgedehnt werden. Da gibt es ja dann auch ein ausgedehntes Freigelände, zum Beispiel auch wieder mit Sena, und die haben die neuen Bikom 20 und zwei neue Helme dabei. Das finde ich prima, sollte man wirklich mal probieren. Ich bin ganz angetan davon, übrigens Matthias, auch mit der Befestigung dieser Bikoms an einer Kappe. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Und von daher
Wir treffen uns am Sena-Stand und testen das dann mal.
sollte man mal probieren. Okay,
Genau.
gut. Was gibt's noch auf der Eurobike?
Ja, es wurden natürlich schon jede Menge wichtige oder unwichtige Neuheiten angekündigt. Insgesamt bin ich wirklich mal gespannt so auf die Stimmung, die dort sein wird, weil ich meine, es war ja großes Krisengejammere und viele Firmen haben aus Kostengründen gesagt, wir kommen nicht. Und da bin ich echt mal gespannt, wie so dann die Stimmung und das ganze Flair dann insgesamt sein wird.
Was ist denn dein Eindruck? Tut sich jetzt in Sachen Navigation noch etwas, außer ein paar neuen Geräten? Es sind ja auch einige der großen nicht da, zumindest nicht offiziell. Es gibt dann so immer den Tipp, schau doch mal beim Cycle Café vorbei. Denn beispielsweise Wahoo hat ja keinen eigenen Stand. Hammerhead ist, glaube ich, auch nicht vertreten, oder?
Also das hat mich gewundert. SRAM wird diesmal nicht dabei sein. Und Hammerhead gehört ja mittlerweile zu SRAM. Also insofern, das fand ich schon spannend, dass SRAM nicht da sein wird.
Dafür sind andere Kollegen da, die man im Freigelände finden kann. Und da werden wir uns dann auf jeden Fall mal sehen. Zum Beispiel Sigma.
Ja, ich dachte, du meinst jetzt schon DJI, den neuen High-Power-Motor.
Ich rede jetzt immer noch von GPS-Geräten.
Ah, okay.
Ja, so, da gibt es natürlich auch noch die Systemanbieter von Comodule, die zum Beispiel jetzt übergreifend mit ihrem System dann auch ihre Lösungen anbieten wollen. Dann es gibt Brighton eben in derselben Halle wie Garmin, also in der Halle 11. Da gibt es ja auch ein paar Geräte, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da kann man vorbeigehen. Hast du noch einen Tipp, wo man so als Besucher mal vorbeischauen sollte auf der Eurobike?
Mir fällt mir jetzt spontan, außer denen, die du schon genannt hast, nichts mehr ein.
Vielleicht bei Flight Deck,
Haben die einen Stand?
Halle 8, 1007.
Wow, okay. Da muss man auf jeden Fall mal vorbei. Ja, das ist ein auf jeden Fall spannendes Projekt, hier den Radcomputer direkt in den Lenker zu integrieren.
Ja, ich denke mal, so als unsere Preview für die Eurobike 2025 soll es das gewesen sein. Für heute kurze Folge. Matthias, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Eurobike.
So machen wir das, genau. Ja, dann melden wir uns wieder mit den ganzen News und ordnen die Neuheiten und Produktvorstellungen dann in der Episode 93 nach der Eurobike mal entsprechend ein.
Das tun wir. Also, dann viel Spaß dabei und bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao, Servus.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.